Hallo, hier sind Britt-Marie, aka Dunderklumpen80 und
Lara.
Genau, und wir beide bringen euch einen neuen Podcast, ein neues Projekt, nämlich By a Lady, den deutschsprachigen Jane Austen Podcast. Zwei, drei Worte zu mir. Also, mein Name ist Britt-Marie, aka Dunderklumpen80, wie ich schon gesagt habe. Unter @dunderklumpen80 findet man mich auf Twitter. Und ich habe zusammen mit meiner Freundin Eva einen Podcast namens Frankfurter Kranz. Uns findet man auch auf Twitter unter Frankfurter Kra 1. Und es ist ein Klatsch- und Tratsch-Podcast, in dem wir zu einem kleinen Kaffeekränzen zusammenkommen und uns über die Welt der Schönen und Reichen austauschen, diskutieren. Was ja auch so ein bisschen Richtung Austen schon geht, ist ja auch die Welt so ein bisschen der Schönen und Reichen. Ja, und daher kann man mich vielleicht kennen. Und ansonsten bin ich ab und zu mal hier und da als Gast und auf Twitter ziemlich umtriebig. Kommt vorbei, edit mich, ich freue mich. Ja, woher kennt man dich?
Ja, ich bin die Lara oder mit Vornamen Lara Studer. Ich mache jetzt Podcasten schon ein bisschen länger, habe mal als Auslandschweizerin mit meinem Personal Podcast angefangen, bin die zweite Hälfte, eine der Hälften vom Käsekeller Podcast. Ja, wir reden über Käse in einem Podcast. Alle schmunzeln immer. Ja, ich finde es gar nicht so speziell, aber okay. Ja, Käse ist eine tolle Sache. Aber gut, weiter zu Jane Austen. Ich bin auch noch Teil von Hashtag Mensch. Und das habe ich quasi gegründet und das leite ich auch ein bisschen. Das ist ein Podcast über Gesellschaftsthemen. Ja, mich kann man finden @DLAAA_CH. Das ist die absolute grandiose Abkürzung für das Leben als Auslandsschweizerin. Das ist auf Twitter. Da bin ich eigentlich hauptsächlich aktiv oder ihr guckt einfach mal nach Lara Studer. Ja, ansonsten bin ich auch immer mal wieder Gast. Ich reviewe zum Beispiel auch ab und zu Filme für den Tele-Stammtisch, den man vielleicht noch kennen könnte. Und nebst dem Jane Austen Podcast, den wir jetzt gerade angefangen haben, habe ich noch ein weiteres Projekt in der Pipeline, was ich hoffe, noch dieses Jahr rauszugeben zu können.
Ja, genau. Und das hier ist unsere Nullnummer, wo wir einfach mal so ein bisschen erzählen, wie wir zu Austen gekommen sind und was uns begeistert. Und ja. Los geht's. Warum Jane Austen?
Okay, du nimmst mir die Frage weg. Nein. Okay.
Okay, ich kann dir erzählen, warum Jane Austen. Ich liebe Jane Austen.
Und warum liebst du Jane Austen?
Ich mag die Geschichten sehr gerne. Ich bin ein bisschen verliebt in die Helden von Jane Austen, in die Charaktere.
Hoffentlich in die richtigen und es gibt Helden, ja, nicht in die falschen.
Ja, selbstverständlich. Falschen. Also ich würde sagen, die richtigen, aber da kann man ja wieder diskutieren drüber.
Gut, ja.
Ich denke, der Klassiker von Jane Austen ist wahrscheinlich, den wahrscheinlich auch jeder kennt, ist Stolz und Vorurteil, also eben Pride and Prejudice. Mhm. Und das war auch lange Zeit mein liebstes Jane Austen-Buch.
Mhm. Okay.
Und jetzt mittlerweile ist mein Liebling aber Persuasion, also Überredung. Mhm. Und ja, Frederick Wentworth ist doch der Richtige, oder? Also Darcy ist vielleicht ein bisschen grumpy und Wentworth ist natürlich auch nicht unbedingt, hat auch so seine Fehler, aber nimmer, oder?
Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich zur Überredung jetzt nicht so die tiefe Verbindung habe. Habe ich jetzt, wie ja letztens gemerkt, weil ich habe im Gespräch zu dir ja mitgekriegt, dass du Überredung so magst. Dann habe ich darüber nachgedacht, was habe ich denn eigentlich für Gefühle zur Überredung? Und bin zum Schluss gekommen, dass sie neutral bis leicht positiv sind, aber ich habe jetzt nicht so eine tiefere Verbindung zur Überredung. Ich habe mir letztens nochmal die Verfilmung dazu, die neuere Verfilmung dazu angesehen.
Ich wollte gerade fragen, welche, da gibt es ja auch ganz viele von. Okay, also du meinst die mit Pat Penry Jones?
Genau, die neueste quasi.
und einem Heartthrob.
Ja. Das ist schon dreamy, ja, das ist toll. Aber wie bist du denn zu Jane Austen gekommen? Also gab es da so ein Magic Moment in deiner Kindheit, wo du gesagt hast, yeah.
Naja, also der Magic Moment war lustigerweise gar nicht Jane Austen, sondern tatsächlich Charlotte Bronte.
Ja,
und zwar bin ich über die Brontes-Kurve zu Austen gekommen. In der, ich glaube, 6. Klasse kam unsere Musiklehrerin eines Tages mit einer großen Box voll Bücher in die Klasse und meinte, sie hätte ihr Bücherregal ausgemistet und wer möchte, könnte sich doch dann nach dem Unterricht rausnehmen, was er denn will. Und da waren viele so Bücher dabei in gleichen Einbänden. Diese Serien, die du kaufen kannst, wo die alle die gleichen Einbände haben. Und das heißt, da waren irgendwie 1000 Bücher drin in so blauen Umschlägen mit so güldenen Lettern drauf.
Okay.
Ja. Und da waren dann unter anderem auch von Charlotte Bronte Jane Eyre drinne. Und von Dorian Gray, von Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Mhm. Und die beiden habe ich mir damals ausgesucht, ohne dass ich irgendwie groß viel wusste oder so. Ich fand, die klangen einfach nur irgendwie spannend. Und habe die dann mit heimgenommen und habe dann zu Hause tatsächlich auch angefangen, Jane Eyre zu lesen. Und es hat mich so gefesselt, dass ich tatsächlich dann die ganze Nacht durchgelesen habe bis zum nächsten Morgen und in einem Schwung das durchgelesen habe. Und ich war verliebt in Charlotte Bronte und habe dann angefangen, eben alles mögliche andere von ihr zu lesen und dann natürlich von ihr dann auch auf die Geschwister. Und irgendwann, wenn man Brontes liest, kommt man nicht umhin, auch über Austen zu stolpern oder eben umgekehrt. Und dann habe ich angefangen, auch Austen zu lesen, wobei bei Austen es ja dann auch so war, dass ja dann die Stolz- und Vorurteil-Verfilmung mit Eel und Firth, genau, so ein riesiger Straßenfeger war. Also da habe ich dann tatsächlich den Erstkontakt über das Medium Fernsehen gehabt und habe dann im Nachhinein Stolz und Vorurteil gelesen. Und ich muss dazu auch sagen, so sehr ich Jane Austen liebe, jetzt, ich erinnere mich noch ganz deutlich damals daran, als ich dann angefangen habe, das zu lesen, dass die Art und Weise, wie das geschrieben war, mir schon fremd war. Also es wird ja sehr viel ohne direkten Dialog geschrieben, sehr viel auch Zweit- oder Dritthand-Berichterstattung über die Personen. Mhm. Und das war eine Art von Schreiben oder von Roman, die ich so überhaupt nicht kannte. Und das war schon ein bisschen befremdlich. Also ich habe mich dann am Anfang schon wirklich schwer getan, auch mit den Büchern. Mittlerweile, wie gesagt, liebe ich das sehr. Ja, und so kam ich zu Austen. Also quasi der Schwenk von Bronte zu Austen.
Okay. Also du hast den richtigen Weg noch eingeschlagen, würde ich fast sagen.
Ach, hör auf. Über Brontes, ich lasse nichts auf die Brontes kommen und ganz besonders nicht auf Charlotte. Ich bin mir... Und ja, diese Diskussion, am besten führen wir die jetzt nicht, weil die wird nochmal ein ganz eigener Podcast. Aber ich mag sie beide sehr gerne. Das ist genauso, wie man fragt, magst du Star Trek oder Star Wars? Magst du die Stones oder die Beatles? Warum kann man nicht beide mögen?
Tatsächlich, ja, ich wusste dich jetzt wohl ärgern. Nee, tatsächlich bin ich auch, tatsächlich habe ich zuerst Jane Austen kennengelernt und dann die Brontes. Und ich muss sagen, Brontes, also ich habe Jane Eyre gelesen, glaube einmal in einer vereinfachten englischen Version und irgendwann mal ganz normal auf Deutsch und fand, es war so viel einfacher zu lesen, das war eine Wohltat. Und ich war auch wegen den Brontes in Yorkshire Dales, das ist eine sehr schöne Gegend. Ich habe mit Wuthering Heights, also mit Sturmhöher, konnte ich nie so ganz was anfangen. Das hat
nicht mehr ja, was oh Gott, wir werden uns jetzt Feinde machen, aber ja genau, ich auch nicht. Das ist mir ein, also das ist immer als der Roman, genau. Der Bronte-Geschwister, ist die Bronte-Schwester und der Roman. Mhm. Und ich immer so... okay. Also es ist ein gutes Buch, ja. Und ich kann auch nachvollziehen, dass die Leute das so toll finden, weil auch bestimmte Thematiken darin vorkommen. Aber ich finde, das ist maßlos überschätzt.
Ich habe es zweimal als Hörspiel angefangen oder als Hörbuch angefangen hören.
Du musst den Film gucken oder die Filme. Da gibt es ja auch wieder 17.000
Verfilmungen. Ja, stimmt. Das habe ich aber auch probiert. Das habe ich auch nicht durchgehalten.
Okay.
Also ich finde Charlotte auch am meisten und dann Jane Eyre habe ich auch zwei Verfilmungen tatsächlich da. Die neueste und eine ITV oder eine BBC-Verfilmung, ich weiß es nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, ich finde Charlotte ist angenehmer zu lesen als Jane Austen, aber es ist dann doch nicht Jane Austen, es ist halt nochmal doch was anderes. Aber um ein bisschen darauf zu kommen, ich habe mir jetzt gar nicht so im Vorfeld überlegt, was genau der Moment war, wo ich zu Jane Austen kam. Und ich muss wohl gestehen, das wird vermutlich die Karen Knightley und Matthew McFadden Verfilmung gewesen sein.
Emma.
Nein.
Ach so, Karen Knightley?
Ja, Karen Knightley.
Ach, Cara Knightley, okay, ach so. Knightley. Ich hab Mr. Knightley verstanden.
Nein, oh mein Gott, nein, ja. Nicht okay. Diese Verfilmung. Die lassen wir auf den Tisch fallen. Die ist furchtbar. Die existiert nicht.
Wir reden über die Verfilmung mit Gwyneth Paltrow als Emma. Nur so am Rande als Erklärung.
Das ist eine furchtbare Verfilmung. Bitte sag mir, das ist jetzt unsere Nullnummer. Bitte sag mir, dass wir die nicht besprechen müssen. Ich möchte die nicht nochmal sehen müssen. Die ist furchtbar.
Hier, wenn wir Lady Susan besprechen müssen, dann müssen wir auch Emma besprechen. Weil ganz ehrlich, ich hätte Lady Susan ja auch gerne unter den Tisch fallen lassen. Wir erwähnen, aber wir können es ja so machen, ich rede dann über die Gwyneth Paltrow-Verfilmung, ist okay.
Und ich kotze dann eben die ganze Zeit in einem Eimer vermutlich.
Gut, dass Geschmäcke unterschiedlich sind. Wobei ich dazu sagen muss, Emma ist zum Beispiel auch eines der Bücher von Jane Austen, mit dem ich irgendwie nicht so richtig warm werde. Das ist mir so ein bisschen so, ach, ich weiß nicht. Und Emma ist mir auch zu albern. Echt? Und naja, gut, aber da werden wir drüber reden, wenn wir über Emma reden. Ja, ich weiß, es ist eines der geliebten Jane Austen Bücher. Und ich immer so,
Jane Austen Buch, oh, ehrlich gesagt.
Ja, siehst du, da fängt's doch schon an. Ja, aber was war denn das erste Buch, das du von Jane Austen so wahrgenommen hast? Erinnerst du dich daran noch? Also, was so dein Einstieg war?
Also nach Stolz und Vorurteil, dem Film, ich glaube tatsächlich Stolz und Vorurteil an sich.
Also, du meinst auch die Verfilmung mit Colin Firth, oder?
Ich hab...
Oder, achso, du meinst den Film mit Keira Knightley?
Nee, nicht.
Oh, so spät? Ah, okay.
Genau, das habe ich zuerst... Ich bin zacken jünger als du.
Ja, ja, naja, danke schön.
Entschuldigung, du hast mal erzählt, im Bahnhofskino hast du erzählt, du warst, dass du 95 quasi noch die Original-Run von der BBC-Miniserie mitgekriegt. War ich im Kindergarten.
Da war ich aber auch nur, und jetzt könnt ihr bitte alle nachrechnen, 15. Also ich war jetzt auch nicht extremst erwachsen, aber ja, ich bin dann natürlich vielleicht 10 Jahre älter. Aber gut. Aber wir können uns in 10 Jahren nochmal unterhalten. Vielleicht bist du dann auch Fan von Persuasion in 10 Jahren. Denn ich muss sagen, also der Sprung von Stolz und Vorurteil hin zu Überredung, der kam tatsächlich mit einem Reifeprozess in meinem eigenen Leben. Und die Figur ist ja auch eine der ältesten Figuren in Jane Austens Romanen. Genau. Da ändert sich so ein bisschen auch die Gewichtung. Und was wichtig ist für die Figur. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wie ich reifer geworden bin, ist auch mein Blick auf die Figuren quasi reifer geworden. Und deswegen zieht es mich jetzt eher zu einer Anne als zu einer Elizabeth. Aber das, wie gesagt, das ist nur meine persönliche Theorie. Deswegen, wer weiß, wie es in 10 Jahren bei dir aussieht. Also es gibt ja immer so Reifeprozesse, auch was das Werk eines Autors so ein bisschen angeht. Das heißt nicht, dass ich die anderen nicht genauso liebe, aber halt nicht mehr so viel wie früher, nicht mehr so stark.
Ich wollte gerade sagen, mir ist es aber dann mit einem anderen Werk von dir gegangen, aber ich wollte nochmal einsteigen. Ja, tatsächlich, ich glaube, Stolz und Vorurteil, das erste, was ich dann auch gelesen habe, dann habe ich, das heißt Verstand und Gefühl auf Deutsch. Ich will immer Sinn und Sinnlichkeit sagen, weil das die wortwörtliche
Übersetzung ist. Wobei die Verfilmungen sind halt auch Sinn und Sinnlichkeit genannt worden. Es ist dann auch ein bisschen verwirrend, weil es eben nicht Verstand und Gefühl genannt wurde in der deutschen Übersetzung, sondern eben Sinn und Sinnlichkeit.
Genau.
Ja.
Da habe ich die ungekürzte Fassung aus Hörbuch gelesen, die fand ich relativ gut. Und da bin ich dann immer mehr runtergerutscht quasi. Hatte sehr große Hochphase, da bin ich dann, wie gesagt, auch auf die 95er-Miniserie von Stolz und Vorurteil gestoßen. Ich glaube, das kam damals das habe ich im Doppelpack mit North and South gekauft. Mhm.
Wobei das ja jetzt auch nicht Jane Austen ist, aber ja, das geht halt auch so in die Richtung, genau.
Ja.
Und aber hast du das...
wurde im Doppelpack verkauft.
Aber als Buch dann oder die Verfilmung von North and South?
Die Verfilmung.
Oh, mit Armitage.
Ja.
Ja, genau. Okay, gut. Reden wir weiter.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin da einfach so da reingerutscht. Und tatsächlich, ich weiß jetzt, um mal so hinzukommen, was ist dein wenigstes, liebstes Werk von Jane Austen?
Ja, also... das ist schwierig. Ich bin kein Freund von...
Okay.
Ja, was ist denn deins? Ich muss mal ein bisschen nachdenken.
Ich hatte halt so eine Welle, hab gedacht, so voll geil, ey, jetzt nehme ich mir das nächste vor. Ich glaube, es musste in meiner Ausbildung gewesen sein, also als ich 18 oder so war. Mhm. Dann habe ich mir Mansfield Park
durchgelesen. Ja, ich hätte gesagt, ich kann es total nachvollziehen. Ich hätte jetzt, glaube ich, auch Mansfield Park tatsächlich gesagt. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich jetzt auch, also... Mit Lady Susan habe ich mich auch ein bisschen schwer getan, aber ich fand Lady Susan auf jeden Fall amüsanter als Mansfield Park. Mansfield Park ist auch eins von den Werken, die ich konsequent immer auslasse, wenn ich meine Jane Austen Rewatches oder meine Jane Austen Wiederlesebewegungen mache. Mansfield Park, es wird immer abgestraft. Das kommt immer dann nicht vor.
Auf eine Reifung zurückzukommen, ich habe mir Mansfield Park letztens als Hörspiel angehört, mit übrigens ein sehr gutes Hörspiel mit Benedict Cumberbatch und David Tennant und Felicity Jones.
Alleine schon diese Besetzung müsste ja dazu führen, dass ich sage, höre ich mir an.
Und ich kann mittlerweile die Fanny Price ein bisschen mehr als Person akzeptieren. Ich fand sie damals so mit Anfang 18, ich fand die so unglaublich passiv und devot und sie gefiel mir gar nicht. So gegen eine Lizzie Bennet ist sie einfach so, ja, die war einfach nix. Die hatte keinen Biss, die hatte keinen Wille, die hatte, die wollte sich nicht durchsetzen. Heute kann ich eine Fanny Price eher verstehen, auch wenn es längstens nicht meine Lieblingsheldin sein wird. Also es ist tatsächlich, ja. Es gibt dann noch so ein paar andere.
Also man muss halt auch dann immer gucken, wann in Jane Austens Schaffen ist die Figur entstanden. Weil ich finde...
Tatsächlich relativ spät.
Ja, genau. Ich finde aber, bei manchen kann man halt auch sehen, dass sie zum Beispiel sehr früh entstanden sind. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich finde zum Beispiel auch Northanger Abbey, ein Buch, das ich auch so ein bisschen auch nicht so oft wiederholt lese. Ja, also das ist auch eins von denen, die dann eher mal unter den Tisch fallen, wenn es jetzt nicht sein muss. Und da sieht man zum Beispiel, das ist relativ spät publiziert worden, aber sehr früh geschrieben. Und ich finde, das sieht man auch an der Hauptfigur. Also, dass sie noch nicht so wirklich, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das so. Und ich finde, da muss man immer gucken, wann ist es quasi entstanden und was war da gerade mit Jane Austen los? Denn das kann man schon, finde ich, an den Heldinnen und Helden, die sie dann in ihren Büchern hat, ganz gut ablesen. Und wann ist es publiziert worden?
So, total. Also ich finde tatsächlich, muss ich sagen, ich habe Northanger Abbey erst angefangen. Das muss man irgendwann mal fertig lesen. Ich habe irgendwann mal angefangen, die Original, also die englischen Ausgaben zu kaufen. Und die finde ich tatsächlich zum Lesen relativ schwer, weil dann auch irgendwann mein Englisch an seine Grenzen stößt. Aber es ist halt doch was anderes, halt da sie auf Englisch zu haben als auf Deutsch. Tatsächlich habe ich das jetzt noch nie durchgelesen, aber ich kenne halt die Felicity Jones-Verfilmung mit J.J. Fallett, den ich übrigens grandios finde in Jane Austen-Verfilmungen.
Ist es die ITV-Verfilmung?
Genau,
ja, das ist nämlich auch die einzige, die ich kenne von Northanger Abbey. Ich kenne auch keine andere.
Doch, es gibt eine uralte, glaube ich.
Okay.
Aber die ist richtig schlecht. Die ist richtig schlecht. Auf jeden Fall, das ist auch ein relativ spezieller Roman. Also es ist ja so ein Gothic-Grusel-Roman.
Ja.
Das merkt man so stark, dass sie da versucht hatten, schon zu imitieren, was sie eigentlich normalerweise nicht schreibt.
Was ja aber auch natürlich verständlich ist, wenn man weiß, dass es eben am Anfang ihrer schriftstellerischen Karriere war, wo sie eben selber versucht hat, noch ein bisschen sich selbst als Schriftstellerin auch zu finden, wo sie Dinge ausprobiert hat, wo sie eben noch nicht so genau wusste, wie konzipiere ich das und welchem Genre möchte ich denn angehören und so. Also in dem Zusammenhang ist es total verständlich, auch übrigens, was die Figur selber angeht, denn ich finde, Northanger Abbey ist das Buch, das am meisten von allen anderen Büchern das Lesen an sich und das Schreiben und Schriftstellertum und sowas in den Mittelpunkt stellt. Und da ist diese Hauptfigur auch sehr wichtig, die das eben auch immer quasi promotet und die auch immer dargestellt wird als jemand, der sehr viel liest und so. Und das sind alles so Dinge, von denen ich denke, dass man da eventuell sagen kann, dass es Parallelen tatsächlich auch zu Austen selber gibt. Es ist immer schwierig, man darf ja nie sagen, dass der Autor ist identisch mit der Figur im Werk, aber gerade bei Austen weiß man auch, dass es da bestimmte Parallelen gibt. Also deswegen ist es halt auch immer sehr spannend zu gucken, in welchem Platz in ihrem Leben steht das jetzt gerade.
Ja, das...
Jetzt sind wir ganz viel abgeschweift. Eigentlich war die ursprüngliche Frage ja, wie sind wir zu Austen gekommen? Also bei dir war es Stolz und Vorurteil und bei mir war es auch Stolz und Vorurteil. Also es war zwar ein Schwenker über Bronte, aber und ich glaube nämlich, dass bei vielen es tatsächlich auch Stolz und Vorurteil ist. Entweder tatsächlich in Film- oder Serienform und dann erst als Buch. Ja, und dann vielleicht als nächstes eventuell Emma und oder Verstand und Gefühl. Ich denke, Emma wahrscheinlich sogar noch eher.
Was ist denn deine Meinung zu Verstand und Gefühl? Hast du da irgendwie eine Erfahrung?
Also ich mag es und ich finde, es gibt ganz großartige Verfilmungen. Besonders die Verfilmung mit Emma Thompson und Hugh Grant, die ich sehr liebe. Yeah. Es gibt ein paar Sachen davon, also in der Verfilmung, wo ich nicht so ganz glücklich mit bin. Aber so grundsätzlich mag ich das sehr gerne. Gerade bei Verstand und Gefühl ist natürlich meine Lieblingsfigur die Figur, die auch Emma Thompson eben spielt. Und also die große Schwester, die Vernünftige und so, die quasi innerlich die ganze Zeit leidet. Und dann haben wir halt die kleine Schwester, die irgendwie macht, was sie will, die mich immer nur aufregt. Also, es gibt in den verschiedenen Werken Figuren, denen ich mich näher fühle und Figuren, die ich nicht so mag. Aber ich finde Verstand und Gefühl gut. Also, wenn ich einen Jane Austen Rewatch, Re-Lese, Abend mache oder so, greife ich eigentlich immer als erstes zu Überredung, dann und oder zu Stolz und Vorurteil. Und dann wäre das nächste, das an der Reihe wäre, tatsächlich Verstand und Gefühl. Dann vielleicht mit viel gutem Willen auch noch Emma und Sänger Abby und Mansfield Park. Und Lady Susan zum Beispiel, worüber wir ja dann jetzt auch in unserer ersten Folge reden werden, habe ich noch nie gelesen. Das habe ich jetzt das allererste Mal überhaupt erst für den Podcast gelesen.
So was zum
Beispiel. Ja, ja, naja, können wir uns dann noch in der ersten Folge auseinandersetzen. Genau. Ja, aber schön. Also ich denke auch, wie gesagt, da sind wir doch so klassisch, wie viele andere auch, über Stolz und Vorurteil zu Jane Austen gekommen.
Wie sieht es denn aus? Hast du denn eigentlich großen, geweihten quasi Orte, also die auch besucht? Warst du in Bath? Warst du in Chatwin? Warst du in Winchester an ihrem Park?
Nein. Hast du das alles gemacht?
Keins der drei?
Nein, ich bin...
Ich war bis auf... Chatwin habe ich alles gemacht.
Nein, also ich war gar nicht mal so häufig in England. Ich war mit 15, 16 Woche da, während des Schüleraustauschs. Da haben wir aber Shakespeare in den Mittelpunkt gestellt. Also so Stratford upon Avon und so. Ja, es war halt Schule, ja. So. Während ich dann also mit der Schule nach Stratford gepilgert bin, und ich habe nichts gegen Shakespeare, es war schon interessant und spannend auch, habe ich dann zu Hause mit der Gastfamilie die 95er-Verfilmung mit Colin Firth zusammen im Wohnzimmer geguckt. Also das war dann ein Kontrastprogramm, aber es war sehr schön. Also ich habe von beidem was mitgenommen. Bisschen Shakespeare und bisschen Austen. Ist ja eigentlich ganz gut. Und ich war noch ein, zweimal in London. Und das war's. Also mehr kenne ich von England tatsächlich auch nicht. Das ist auch so was, wo ich sage, irgendwann mal möchte ich da nochmal ganz in Ruhe hin. Aber so die, und im Zuge dessen auch so diese klassischen Reisen, so Bath oder so, ja, habe ich noch nicht gemacht. Also das müsste man dann nochmal irgendwann mal machen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine allererste Reise damals nach England hat mich nach Bath gebracht. Das war die allererste Station. Und da hat es mir ziemlich reingenommen. Also ich fand England sehr faszinierend. Und ich fand tatsächlich die Stadt auch sehr toll. Wir waren da im Jane Austen Center.
Und naja, das gut. Gleich in die Vollen. Hat es geregnet übrigens in Bath? Das ist ja so der Klassiker. Bei Jane Austen regnet es ja immer in Bath.
Ich überlege gerade, es war Februar, aber ich glaube, es hat nicht geregnet.
Oh, verdammt. Also konnte kein Reddick Wentworth an deine Seite eilen mit einem Schirm in der Hand und dir den anbieten. Oh, Mensch.
Nee. Tatsächlich, ja, es ist ja eine der nebst Northanger Abbey, die ja tatsächlich in Bath spielen. Eigentlich hasst ja Jane Austen, hat ja Bath angefangen zu hassen. Das war ja, ist ja da quasi zwangsweise übergesiedelt worden, als ja ihr Vater starb, mussten sie ja nach Bath. Oder Moment, ist doch ein Symptom mit dem Vater, ist es doch eine Ehe gegangen, dass sie nach Bath gezogen ist.
Ja, ich glaube. Man merkt es übrigens auch, in Persuasion hat sie auch ihren Unmut darüber Anne in den Mund gelegt, die eben gesagt hat, sie will eigentlich gar nicht nach Bath. Es ist ja alles irgendwie hier zu fancy-schmancy und immer so. Ja, und sie muss aber halt auch hin, weil ihre Familie da halt ist, ja. Also siehst du, apropos Parallelen und so.
Genau. Also auf jeden Fall, das merkt man auf jeden Fall sehr stark. Da war ich im Jane Austen Center, fand ich ein bisschen zu gewollt. Wir haben da eine sehr lange Lektüre darüber gekriegt, was Jane Austen alles gemacht hat. Danach konntest du durch ein verstaubtes Museum gehen. Es gab da noch ein Café. Ja, es war nicht so toll. Es gab da noch ein Café, da hätte man so richtige English Tea Time haben können. Das habe ich damals nicht wahrgenommen, da fluche ich bis heute. Das hätte mir noch gut gefallen.
Aber mittlerweile gibt es doch auch in Deutschland ganz viele so Hotels, also die großen Hotels, die dann auch so English Tea Time mittlerweile anbieten. Das ist ja jetzt gerade total modern.
Aber nicht Jane Austen.
Ja gut, okay. Ich. Also übrigens, ich bin ein Fan von staubigen Museen. Also mich hätte das wahrscheinlich noch mehr abgeholt.
Auf jeden Fall habe ich mir dann, als ich zuletzt tatsächlich in England war, habe ich mir dann extra die Zeit genommen und war von meinem Studium. Das war Anfang 2017 und da bin ich tatsächlich nach Winchester zu ihrem Grab gefahren. Ich wollte noch nach Chatwin, aber es ist nicht so einfach, wenn man kein Auto hat, weil Chatwin ist ja quasi ihr Elternhaus und das ist ein bisschen in Essex, glaube ich, drin und das ist nicht so gut angebunden und es war halt Winter wieder. Und bin ich aber stattdessen an ihr Grab gegangen, habe tatsächlich auch noch den Eintritt bezahlt für diese Kathedrale und habe ewig lang gesucht, bis ich ihr Grabstein gefunden habe. Und dann habe ich angefangen, als ich ihn gefunden habe, habe ich angefangen zu heulen wie ein Schloss.
Oh.
Es war sehr, sehr üb. Es hat mich sehr, sehr berührt. Ich weiß nicht warum. Aber es war halt schon so, sie ist schon so lange tot und ich habe sie ja nie gekannt als Person, aber das hat mich echt berührt. Also es war es absolut wert. Man sieht nicht so viel. Es war aber tatsächlich das Jahr 2017, wo sie halt auch 200 Jahre lang tot war. Oder 200 Jahre tot und 200 Jahre Geburtstag. Ich weiß es nicht. Wann ist sie? Ist sie 817 gestorben?
817 ist sie gestorben, also 200. Todestag, ja.
Genau, 200. Todestag. So. Ja, also das war tatsächlich sehr, war angreifend.
Ja, aber ich
Obwohl
denke...
Obwohl es eigentlich ja... nichts Spezielles ist.
Naja, doch. Also ich, das war
ja sehr schmucklos.
Ja, gut, also das Grab selber ja nicht, aber ich glaube, das war weniger das Grab, das dich da so mitgenommen hat, sondern allein die Tatsache, dass diese Person, die ja schon so lange eigentlich tot ist, in Anführungszeichen, dass die ist ja so ein großer Teil deines Lebens in Form von Literatur, von Verfilmungen, von Themen und Regeln und Geschichten, die dich in deinem Leben ja begleiten. Also ich meine, überleg mal, wie lange du und jetzt auch ich zum Beispiel, wie lange wir schon Austen in unserem Leben haben und auch immer wieder auf ihre Werke zurückkommen und sie lieben und jetzt auch diesen Podcast darüber machen, weil wir sagen, sie ist einfach Teil von unserem Leben, im Guten und im Schlechten. Und dann kann ich auch verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen gerührt ist, wenn man so eine physische Präsenz in Form eines Grabsteins oder einer Platte vor sich hat, für eine Figur, die einem im Leben auf die eine oder andere Weise eben wichtig ist. Also kann ich nachvollziehen.
Tatsächlich, ja. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, hast du das Gefühl, dass du hier im deutschsprachigen Raum damit ein bisschen alleine bist?
Also in meinem Freundeskreis nicht, aber echt? Ja, naja, 50-50 würde ich sagen, in meinem Freundeskreis. Also es ist besser geworden, seit es Sexy-Hexy-Verfilmungen gibt, muss man dazu tatsächlich sagen. Also ich denke, seit den 90ern, wo es ja diese große Austen-Welle gegeben hat, mit Stolz und Vorurteil, mit den Verfilmungen auch von Verstand und Gefühl und von Emma und was nicht alles. Also da gab es ja eben diese große Welle. Seitdem ist es tatsächlich besser geworden. Es gibt mehr Leute, die wissen, wer Jane Austen ist, wovon ich rede. Aber tatsächlich auch zu 90% die Verfilmungen und die Serien. Da ist die Einstiegshürde natürlich auch niedriger, ja. Wenn man jetzt sagt, man möchte sich nicht durch einen alten, schweren Schinkenwälzer irgendwie arbeiten, das kann ich halt auch nachvollziehen. Das ist halt nicht jedermanns Sache, auch wenn ich persönlich da immer dafür bin, die Bücher zu lesen. Aber seitdem es die Verfilmung gibt, denke ich, kann man schon so sagen 50-50. Also die meisten wissen, wovon ich rede. Und die meisten stimmen dann auch ein mit einem, ach, war der nicht goldig? Ach, ich mag den ja so gerne. Ach, ich fand sie ja so super. Ach, tolle Kostüme. Scheißegal, ob das oberflächlich ist. Ich freue mich auch oberflächlich, mich mit Leuten darüber zu unterhalten.
Tatsächlich habe ich jetzt im Freundeskreis, habe ich tatsächlich keine Fanets oder keine Leute, die es wirklich aktiv so konsumieren. Ich habe immer Leute, die fangen an und hören dann schnell wieder auf. Ich musste mir auch schon anhören, Jane Austen ist Chick-Flicks im viktorianischen Zeitalter.
Also so ein ganz kleines bisschen, so ein Touch davon. Ganz kleiner Touch ist schon, aber das liegt dann in Verfilmungen. Also das liegt nicht, das ist nicht Austen. Austen hat auch noch so viel mehr Lagen, die da drin stecken. Auch ganz, ganz viel Sozialkritik, was ich immer total spannend finde, weil das in den meisten Verfilmungen gar nicht so rauskommt, aber in den Büchern halt so wunderschön drin ist. Und eigentlich ist Austen auch eine total sarkastische und zynische, ironische Seitenhieb-Königin. Und das kommt in den Filmen halt nicht so schön raus, meistens. Aber Filme sind oft tatsächlich so ein bisschen so ein Chick-Flick aufgebaut. Das ist auch oft, wie die Werbung dann funktioniert. So nach dem Motto, oh, guckt euch Rupert Perry Jones an, unseren blonden Hero. Er wird bestimmt super sein. Bla bla bla. Und übrigens, ach, ist eine Jane Austen-Story. So halt, weißt du?
Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, und ich vielleicht ist das eine unpopuläre Meinung, aber ich habe das Gefühl, dass die Liebesgeschichte bei Jane Austen ist eigentlich nur der Selling Point, also quasi das, was sie quasi ihren Verlegern gesagt hat, somit verkaufen wir es, aber das Wichtige darum herum ist eigentlich, was um diese Lieben passiert und wie es passiert. Also ich finde die ganze Kritik und auch ihre Motive, die wirklich tatsächlich zeitlos sind und das viele Leute halt nicht sehen wollen oder können und halt dann einfach nur Text lesen. Ich meine, der ganze Subtext, was dahinter ist, das ist so zeitlos und das ist so viel mehr als ein Chick-Flick. Und es tut mir wirklich weh, wenn man das Wort benutzt im Zusammenhang mit Jane Austen. Also da musste ich mich echt dann zurückhalten, nicht anfangen zu schreien.
Also es geht gar nicht. Das stimmt schon. Ich bin da.
Es gibt Verfilmungen, die tatsächlich Chick-Flicks sind, aber das liegt tatsächlich in den Verfilmungen.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch deiner Meinung, dass da wirklich ganz viel Sozialkritik drin steckt. Vor allen Dingen auch, weil ja Jane Austen auch aus einer weiblichen Perspektive in einer Zeit geschrieben hat, wo du als Frau wirklich einen schweren Stand hattest. Also ich glaube schon, dass das auch sehr deutlich in den Büchern drin ist. Oder also das stimmt. Gleichzeitig ist aber die Liebesgeschichte auch für mich etwas, wo ich gerne anknüpfe. Also auch ich habe meine Phasen, wo ich sage, ach Gott, ach ja, ich möchte eigentlich nur, dass Lizzie und Darcy zusammenkommen oder Anne und Frederick. Und das ist schon auch was mir wichtig ist. Ja, also...
Es ist schon wichtig, das will ich nicht damit sagen.
Also ich finde, das ist beides, für mich spielt es eine Rolle, aber es gibt halt auch Tage, wo ich sage, ganz ehrlich, mir reicht die Chick-Flick-Schiene, in Anführungszeichen. Das, also nicht immer, ja, aber so manchmal denke ich so, und jetzt gucke ich mir mal, also jetzt spule ich halt mal durch Persuasion und gucke nur meine Lieblingsszenen. Ich weiß nicht, ob ich da alleine bin. Ich fühle mich immer so alleine. So, also, oder auch hier die 95er-Verfilmung von Colin Firth und Jennifer Eale. Und er so, okay, wie sagt man, verkleinere dann 3 Stunden oder 6 Stunden Version auf 1 Stunde, indem ich von Lieblingsszene zu Lieblingsszene switche. Ja, okay, so kann man natürlich die Dinge auch gucken. Aber ja.
Ja, ich kann das schon verstehen. Also natürlich finde ich, dass die ganze Liebesgeschichte hat schon einen zentralen Aspekt, das ist natürlich auch wichtig. Aber ich finde es halt so schade, wenn das die Leute darauf reduzieren.
Ja, das stimmt. Deswegen, das stimmt.
Weil es ist halt schon viel mehr dahinter.
Ja, und es gibt auch noch so viele andere Figuren, die auch wichtig sind und deren Schicksale einen als Leser oder als Zuschauer auch gefangen nehmen. Und das ist ja auch, glaube ich, das, also du hattest ja die Folge vom Bahnhofskino referiert, da habe ich nämlich mit Patrick zusammen auch über die 95er-Filmung von Stolz und Vorurteil mich unterhalten. Und da meinte, während ich dann gesagt, oh, Lizzie und Darcy, ich hatte die Position, meinte er dann auch, dass er aber zusätzlich es noch ganz spannend fand, dass es diese ganzen anderen Nebengeschichten noch gab und die ganzen anderen Figuren, die halt auch irgendwie wichtig waren und die auch eine Charakterentwicklung gemacht haben und die auch spannend waren und dass das Ganze dann so ein Gesamtbild gegeben hat, das einfach spannend ist, auch für jemanden, der sagt, er ist vielleicht nicht nur an der Liebesgeschichte zwischen Darcy und Lizzie interessiert, zum Beispiel.
Ja, durchaus. Und das finde ich ein bisschen, man sollte es darauf nicht reduzieren. Also es ist halt, ich finde, Jane Austen hat so viel mehr zu bieten als...
Ja, das ist ja gut. Da können wir ja jetzt im Folgenden hier für eintreten und mal sagen, okay, Leute, und das gibt es auch noch. Vielleicht führt es ja auch dazu, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich setze mich doch nochmal hin und schau mal ins Buch.
Oder in den Film. In den
Ja, da können wir uns natürlich, glaube ich, streiten. Was ist die richtige Verfilmung?
Oh mein Gott. Ich kenne dich nicht mehr.
Was denn? Ich habe doch noch gar nicht gesagt, was die richtige Verfilmung ist.
Tatsächlich finde ich von Emma Romola Garay und Johnny Miller verfilmt.
Du musst, ich bin mal so schlecht mit Namen. Ist es die ITV-Verfilmung? Du musst mir sagen, welcher Kanal es war. Es gibt die Gwyneth Paltrow-Verfilmung, die Hollywood-Verfilmung. Dann kenne ich noch die ITV-Verfilmung. Dann gibt es noch die BBC-Verfilmung. Wahrscheinlich ist es die BBC-Verfilmung, die du meinst, glaube ich.
Ja, das kann gut
mit
sein.
Mit der dunkelhaarigen Emma?
Nee, das ist mit der blonden Emma.
Vielleicht ist es doch die ITV-Verfilmung, die du meinst. Über Emma können wir dann reden, wenn es soweit ist. Genau, aber das finde ich auch total spannend zum Beispiel, denn auch wenn Emma jetzt...
BBC,
okay. Das finde ich aber total spannend, denn auch wenn Emma jetzt zum Beispiel... Und gerade auch die populären Werke von Austen haben ja auch ganz viele Verfilmungen. Und hier reden wir... Und wir reden ja jetzt auch nur über die neuesten, sagen wir mal die letzten 20, 30 Jahre. Wie viele BBC-Verfilmungen von Jane Austen-Werke gibt es, die eben diese klassischen Costume-Drama-Verfilmungen sind, wo im Grunde eigentlich nur mitgedreht wurde, wie das Ganze auf der Bühne inszeniert wird. Weißt du, das haben wir ja auch ganz, ganz viel, diese ganz klassischen Bühnen-Costume-Drama-Verfilmungen der BBC aus den 70ern, aus den 60ern, aus den 50ern. Ich weiß nicht, wie viele Verfilmungen es von Stolz und Vorurteil gibt. Also ich denke, bestimmt mindestens mal 20. Ja, also und die können wir ja auch nicht alle gucken. Das können wir ja gar nicht leisten.
Ich wollte gerade sagen, es gibt zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, ich glaube, aus den 40ern.
Ja, aber weißt du, warum man die gucken muss? Laurence Olivier spielt Darcy. Laurence Olivier, hallo? Also ich meine, dann muss man das gucken. Dass diese Verfilmung, die habe ich tatsächlich gesehen. Also und nicht nur, und Greer Garson spielt Lizzie. Und ich mag Greer Garson total gerne. Und ich mag Laurence Olivier total gerne. Und sie sind so falsch für diese Verfilmung. Und diese Verfilmung ist so schrecklich. Aber die beiden Schauspieler sind so toll. Also ja, so viel dazu. Also da reden wir gleich nochmal. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht schon anfangen, hier mein Fangirl, mein Inneres auszupacken, wenn wir noch gar nicht über Stolz und Vorteil reden. Aber ja, wir können das nicht alles leisten, wir können es nicht alles sehen, aber ich denke, wir haben schon, glaube ich, wenn wir uns zusammennehmen, relativ viele Verfilmungen der Stoffe gesehen.
Genau, und wir konzentrieren uns auf 60. Und was wir ja jetzt gerade erst gehört haben, es gibt jetzt eine neue Verfilmung, glaube auch ITV, ne, über Sanditon.
Ja, genau, oder heißt es nicht Sanditon? Ich glaube, oder?
Ja, ich weiß nicht,
ich glaube Sanditon, da kommen wir auch schon wieder zu, auch manchmal mit den Nachnamen der Figuren, wo ich mir denke, oh, war das jetzt so oder so? Naja, aber ja, die ist jetzt mehrfach angekündigt worden, Bildmaterial ist rausgekommen und wird auch bald jetzt kommen, ja, ich bin gespannt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Fragmente, also The Watsons und Sanditon, habe ich beide nicht gelesen.
Ja, ich auch nicht, deswegen finde ich das total spannend. Also ich muss sagen, die Hauptwerke habe ich eigentlich alle gelesen, also Lady Susan hatte ich ausgelassen, das gebe ich zu, und von den Jugendwerken, beziehungsweise von den Fragmenten, habe ich Teile angelesen, aber nichts davon komplett gelesen. Das heißt, wenn man sich jetzt tatsächlich auf die etwas unbekannteren Bruchstücke oder sehr, sehr frühen Werke von Austen bezieht, dann sind die für mich auch neu. Und das finde ich aber auch nochmal extra spannend. Ja, die Frage ist, kann man sich einen Jane Austen-Fan nennen, wenn man nicht tatsächlich alles von Jane Austen gelesen hat? Aber ja.
Ach, so Schande.
Nein, dann sind wir beide keine Jane Austen-Fans, oder? Also, wenn es danach ging.
Ihr werdet merken, diesen Podcast jetzt die nächsten 50 Jahre noch geben, weil wir so viel Stoff haben dann hinterher. Den wir noch bearbeiten müssen. Ach, wo wir gedacht haben, das ist so hart.
Also wir hatten uns überlegt, dass wir gerne über die Hauptwerke von Jane Austen erstmal reden möchten. Mhm. Und zwar in der Schreibreihenfolge. Also nicht in der Veröffentlichungsreihenfolge, denn da ist es ja oft so, wie wir jetzt auch gehört haben, da haben wir ja drüber geredet, gerade mit Northanger Abbey und so, dass die Sachen oft auch früher entstanden sind, aber eben später publiziert worden. Und wir hatten uns überlegt, wir reden über die Hauptwerke und in der Schreibreihenfolge. Und das würde bedeuten, dass nach dieser Nullnummer heute die erste Folge über Lady Susan gehen würde. Wir haben die Bruchstücke und die Jugendwerke und Epistoral und Stories und so weiter, Epistoralen und so, haben wir mal ausgelassen, das haben wir mal ausgeklammert, das können wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn wir Bock haben, als Zusatz, genau. Aber wir reden jetzt wirklich von den abgeschlossenen, oder nicht abgeschlossen, aber von den Hauptwerken, und doch auch abgeschlossen eigentlich. Und das wäre dann das Thema der Folge 1. Und ich denke, wir haben, also ich meine, das kann sich ja immer mal wieder ändern, aber unsere Ambition ist schon, dass wir versuchen, so einmal im Monat rauszukommen mit einem Werk pro Folge, beziehungsweise eventuell splitten wir es dann auch zwischen Buch und Verfilmung. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen.
Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Alles andere müssten wir halt mal schauen, wie das dann weitergeht. Also wir werden auf jeden Fall die Hauptwerke machen und die zwei Fragmente, ne? Das bietet sich ja an. Und falls wir die Jugendwerke machen, gucken wir nach. Vielleicht machen wir es auch als Bonusfolgen, weil die sind relativ klein. Gerade zum Beispiel Geschichte von England war relativ dünn. Das wird auf jeden Fall so der Plan sein. Wir versuchen jetzt monatlich rauszukommen und wir würden uns natürlich auf jeden Fall über Rückmeldungen dann freuen. Wo kann man uns finden, Britt-Marie?
Natürlich auf Twitter. Das ist meine Sandgrube, meine Sandkiste quasi. Und zwar unter @bylady1, also @bylady1. Das wäre unser Twitter-Account, wo man uns gerne auch anschreiben kann, uns Feedback dalassen kann, uns Fragen stellen kann. Wir sind da immer ganz gut zu erreichen, oder in dem Fall jetzt ich, weil ich mich da ein bisschen drum kümmere. Und dann kann man uns natürlich auch gerne schreiben unter info@bylady.de. Wenn euch also was unter den Nägeln brennt oder ihr sagt, Mensch, ihr habt was vergessen, das muss unbedingt besprochen werden, oder ich wollte euch einfach nur sagen, fand ich super, dann immer in unsere Richtung. Und dann findet man uns natürlich auch, eigentlich das Wichtigste, das hätte ich als erstes nennen müssen, auf unserer Homepage, nämlich by-a-lady.de.
Genau, und falls ihr euch jetzt fragt, warum heißt das Ding By a Lady? So hat nämlich die Jane Austen quasi, sie hat auf ihren ersten Werken stand nicht Jane Austen by Jane Austen, sondern immer nur By a Lady, weil sie halt anonym bleiben wollte. Zudem war es halt zu der damaligen Zeit auch nicht so einfach, als Frau zu publizieren.
Deswegen ist es, finde ich, tatsächlich überraschend, dass sie es war anonym dadurch, dass sie By a Lady geschrieben hat, aber die Tatsache, dass sie schon Lady geschrieben hat, schon allein das finde ich eigentlich erstaunlich, ein bisschen erstaunlich, gerade auch im Vergleich zu den Brontes oder auch zu Charlotte Bronte, die ja als Mann veröffentlicht hat. Also unter dem Pseudonym eines Mannes. Das ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn wir über Jane Austen vielleicht so an sich noch ein bisschen reden. Ja, aber deswegen, wie gesagt, der Name unseres deutschsprachigen Jane Austen Podcasts By a Lady. Oder in dem Fall ja eigentlich By Two Ladies. Aber das kann man ja nicht einfach so ändern.
Genau, ja. Und wir sind aber jetzt der erste deutschsprachige Jane Austen-Podcast. Das finde ich ja, es ist zwar irgendwie eine Ehre, aber es ist auch ein absolutes Makel. Das geht ja gar nicht eigentlich so. Und in diesem Sinne, wir hoffen, dass ihr fleißig mithört, Rückmeldung gibt, wie gesagt, wie Sigrid schon das so schön sagte, und dass wir euch auf jeden Fall auch für die Welt von Jane Austen irgendwo begeistern könnt und dass ihr auch rausgeht und dieses Wort bitteschön weitertragt, damit wir nicht alle so einsam sind hier im deutschsprachigen Raum. Und bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und man hört sich das nächste Mal bei Lady Susan.
Tschüss.
Tschüss.